Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wenn es zum Beispiel einen Starkregen gibt in Deutschland oder irgendein Wetterereignis, wie genau kann man dann eigentlich sagen, welche Rolle dabei bei diesem einzelnen Fall wirklich der Klimawandel spielt? Eine Frau wie Friederike Otto kann das inzwischen ziemlich genau. Die deutsche Wissenschaftlerin arbeitet am Imperial College in London und hat da die sogenannte Attributionsforschung, die Attribution Science, mit erfunden. Die Zuschreibungsforschung kann man es auch nennen, tut nämlich genau das. Sie bekommt für ihre Forschung morgen den Deutschen Umweltpreis, ist deshalb jetzt gerade irgendwo zwischen Großbritannien und Deutschland unterwegs. Und ich habe mit ihr schon gestern gesprochen. Und habe sie gefragt, wenn ich in Zukunft über solche extremen Wetterereignisse rede, hier im Deutschlandfunk Kultur, ob ich dann dank ihr ganz konkret werde sagen können, welche Rolle der Klimawandel jeweils spielt.
Ja, und ich hoffe, dass sie das auch in den vergangenen Jahren vielleicht schon das ein oder andere Mal haben machen können, weil wir ja doch schon, also inzwischen mit meinem Team, über 50 verschiedene Extremwetterereignisse dem Klimawandel zugeordnet haben und eben genau die Frage beantwortet, ob und wenn ja, wie sehr der Menschen gemachte Klimawandel bei diesen Extremwetterereignissen eine Rolle spielt.
Wie machen Sie das konkret? Es ist ja auch laienklar, bei einer Hitzewelle, wir reden über Erderwärmung. Das kann man sich leicht vorstellen als Laie, der Zusammenhang. Dass auch starke Regenfälle was damit zu tun haben. Im Grundsatz weiß man das, aber wie konkret können Sie das bei bestimmten Ereignissen jeweils im wahrsten Sinne des Wortes zuschreiben?
Es gibt im Prinzip zwei Arten, wie der Klimawandel Wetter beeinflusst. Das eine ist, wie Sie gerade schon gesagt haben, dadurch, dass wir mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben, wird die Atmosphäre als Ganzes wärmer. Das heißt, man hat mehr Hitzewellen, weniger Kältewellen. Eine wärmere Atmosphäre kann auch mehr Wasserdampf enthalten. Der muss wieder rauskommen aus der Atmosphäre und der tut das als Starkregen. Und dieser Effekt, den nennt man den thermodynamischen Effekt oder den Erwärmungseffekt. Aber dadurch, dass wir die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert haben und eben auch die Temperaturen in der Atmosphäre, verändert sich auch die atmosphärische Zirkulation. Das heißt, wie Wettersysteme entstehen und wo und wann sie entstehen. Und diese beiden Effekte wirken immer zusammen. Deswegen kann es eben sein, dass eine Hitzewelle in Südeuropa viele tausendmal wahrscheinlicher geworden ist, aber eine Hitzewelle in Indien nur 30-mal wahrscheinlicher geworden ist aufgrund des menschengemachten Klimawandels, weil diese beiden Effekte eben, der zweite Effekt, die Veränderung der Zirkulation, eben unterschiedlich ist. Und deswegen sind die Quantifizierung der Rolle des Klimawandels auch unterschiedlich und man kann es nicht pauschal für die ganze Welt sagen.
Wir leben in einem Land, Deutschland, Sie in einem anderen, in Großbritannien, aber ich glaube, in gewissen Grenzen ist das, was ich gerade beschreiben möchte, da durchaus vergleichbar. In einem Land, in dem schon die ganz große Mehrheit der Bevölkerung überzeugt davon ist, dass es den Klimawandel gibt, dass er eine Bedrohung darstellt und dass er von Menschen gemacht wurde. Und doch ist es ja in der Regel nicht so, dass zum Beispiel, wenn ein Keller vollgelaufen ist, ganz banales Beispiel aufgrund von Starkregen, wenn starke Hitze herrscht, dass dann Menschen sagen, ja, Klimawandel, da müsste ich doch jetzt mal auch selber auch drüber nachdenken, ob ich weniger Auto fahre, weniger fliege und weniger Fleisch esse. Also die Bereitschaft, das, was vor der eigenen Haustür passiert, was man selber spürt am eigenen Körper, wirklich umzusetzen in Taten, ist ja doch gering. Haben Sie die Hoffnung, dass auch Ihre Forschung ein bisschen was dazu beiträgt, dass sich das ändern könnte?
Die Hoffnung habe ich auf alle Fälle, denn wie Sie schon gesagt haben, was eben unsere Forschung macht, ist unsere Erfahrung von Wetterereignissen, von Extremwetterereignissen mit der doch recht abstrakten Forschung und dem abstrakten Verständnis des Klimawandels zusammenzubringen und eben sagen zu können, so viele weniger Liter Wasser wären in deinem Keller gewesen ohne den Klimawandel. Dieses Verständnis ist natürlich nicht das Einzige, was sich ändern muss, sondern was sich auch ändern muss, ist eben die Idee davon, was denn eigentlich wichtig im Leben ist und was ein gutes Leben ausmacht. Und da sind wir ja nun sehr über die letzten Jahre oder Jahrzehnte indoktriniert worden, dass das eben alles irgendwie mit dem Verbrennen fossiler Brennstoffe zu tun hat. Aber das kann man auch ändern.
Sie sind, und ich finde, das hat man jetzt gerade gehört, auch bei dieser Antwort, ja nicht nur Naturwissenschaftlerin, Sie sind auch Philosophin. Sie leben in Großbritannien, ich habe es erwähnt, wo gerade die aktuelle Regierung unter Rishi Sunak ein Klimaschutzprogramm, das Boris Johnson, vielleicht auch nicht der größte Klimaschützer auf dieser Erde, auferlegt hat, gerade wieder beerdigt hat. Und auch in Deutschland hat man gerade das Gefühl, Kriege, Inflation, Wohnungsnot und Immigration scheinen den Leuten wichtiger als der Klimawandel. Bringt Sie das manchmal ein bisschen zur Verzweiflung?
Ja, also gerade in Großbritannien, wo ja der Klimawandel eben wirklich viele Jahre lang kein Kulturkampfthema war und ein Thema war, das sowohl rechte wie auch linke Regierungen akzeptiert haben und deswegen eben auch Boris Johnson relativ ambitionierte Klimapolitik gemacht hat. Und Sunak hebelt das ja jetzt gerade wieder aus und macht das Thema eben zum Kulturkampfthema, obwohl es das eigentlich nicht war und eigentlich auch in der Bevölkerung im Gegensatz zu seinen Äußerungen keine Ablehnung der Klimagesetze gab. Denn, und das ist das Wichtige und das ist das, worüber wir immer viel zu wenig reden, das eine Klimaschutzgesetz, das Sunak zum Beispiel abgeschafft hat, war ein Gesetz, das Vermieter verpflichtet hätte, die Wohnungen, die sie vermieten, zu isolieren. Das hätte, selbst wenn man also eventuelle Mieterhöhungen mit einrechnet, im Schnitt den britischen Mieter ungefähr 300 Pfund im Jahr an Heizkosten gespart. Die spart er jetzt nicht, weil angeblich die Bevölkerung keine Lust auf Klimaschutz hat. Wir wollen keine Klimaschutzgesetze machen, um Eisbären zu schützen. Nichts gegen Eisbären. Aber es geht eben darum, dass der Klimawandel das Leben von Menschen beeinträchtigt. Und zwar nicht nur eben Menschen irgendwo woanders und in ferner Zukunft, sondern in Deutschland, in Großbritannien. Und dass Klimaschutzgesetze, wenn sie gut gemacht sind, das Leben besser machen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass man vielleicht ganz banal die Leute mit Geld überzeugen kann. Also nicht missverstehen, ich will kein Geld dafür zahlen, dass sie das Klima schützen. Aber es gibt ja viele seriöse Berechnungen, die sagen, dass der Kampf gegen den Klimawandel und auch die Anpassung an die Folgen, die wir schon haben, die sich nicht mehr verändern lassen, das ist wahnsinnig teuer. Aber es ist nicht so teuer, wie die ganzen Schäden durch den Klimawandel immer wieder zu bekämpfen und immer wieder Dinge neu aufzubauen. Das sind seriöse Berechnungen. Kann auch Ihre Forschung dann noch konkreter vielleicht die Leute, die sowas dann berechnen, unterstützen, damit man wirklich sagen kann, es ist verdammt nochmal billiger, das Geld jetzt auszugeben, um vieles zu vermeiden, als abzuwarten und dann immer wieder alles reparieren zu müssen.
Ja, auf alle Fälle. Und je flächendeckender wir eben konkrete Zahlen liefern können, wie sehr sich bestimmte Ereignisse bereits verändert haben und auch natürlich in der Zukunft verändern werden, desto genauer kann man diese Rechnungen eben aufstellen. Und da haben Sie recht, da kommt ganz, ganz seriös raus, dass es viel billiger ist. Und vor allem eben ist das Problem, dass wenn wir keine Klimaanpassung machen, dann zahlen die Kosten für die Änderung durch den Klimawandel diejenigen, die sowieso immer zahlen. Diejenigen, die in schlecht isolierten Wohnungen wohnen. Diejenigen, die sowieso mit ihrem Budget zu knabbern haben und nicht die Vermieter, die ja jetzt dank Herrn Sunaks in Großbritannien wieder mal entlastet wurden.
Frau Otto, es ist wie immer bei diesem Thema schwierig, auch irgendwie was wirklich Positives zu finden, aber wir haben es ja leicht, gerade heute, weil Sie halt den Preis bekommen, den Deutschen Umweltpreis. Ich weiß, dass Sie, der ist relativ hoch dotiert und ich weiß, dass Sie einen wesentlichen Teil des Geldes auch wieder für Forschung ausgeben, aber wirklich alles oder werden Sie sich davon auch ein bisschen was gönnen?
Nicht alles, nein. Ein Projekt, das ich machen werde, ist, ich bin ja vor 2 Jahren von Oxford nach London gezogen und das Haus, in dem ich lebe, das hat etwas, das nennt sich Garten, das hat im Moment aber überhaupt noch keine Ähnlichkeit damit und ich werde einen Teil des Geldes dazu nutzen, um eben den Garten in etwas zu verwandeln, was also sowohl Schmetterlinge als auch ich und die 4 ansässigen Füchse schön finden.
Und das Geld und den Preis, den Deutschen Umweltpreis, bekommt sie morgen. Friederike Otto war das im Deutschlandfunk Kultur.